Felix, mein Lieber, wie schön, dass wir wieder zusammen vor dem Mikrofon sitzen dürfen, oder?
Ja, freue mich.
Ich glaube, das Feedback war ja wirklich schön auf die erste Episode. Manche hat gesagt, okay, wir könnten uns auch noch ein bisschen beeilen, aber gucken wir mal, ob wir heute die 30 Minuten einhalten oder nicht. Im Grunde ist auch wurscht. Herzlich willkommen jedenfalls zu Welcome to Neuland, der zweiten Episode des Stiegeler Podcasts. Heute, glaube ich, haben wir wieder viel zu besprechen. Vor allem auch, weil wir nach der ersten Episode doch auch einiges an Feedback bekommen haben. Und damit würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Oder Fragen aus der Community sollten wir als erstes abarbeiten. Da können wir noch ein bisschen über die Bayern sprechen. Und was uns sonst noch so einfällt, wir gucken mal. Eine Frage habe ich gleich bekommen. Über wen bezieht eigentlich Stiegeler selbst seinen Internetanschluss und wie muss man sich den vorstellen, fragt Erik Müller. Denn das muss ja eine enorm dicke Leitung sein, ein Bündel von Glasfasern. Wie viele Daten gehen da drüber?
Eine sehr komplexe Frage direkt zum Einstieg.
Ja, ich lehne mich mal zurück. Du hast die nächsten 5 Minuten und ich hole mir einen Kaffee.
Ja, wunderbar. Wenn man mir einen Technik-Deep-Dive machen möchte, ist man immer herzlich willkommen. Mache ich immer sehr gerne. Man muss sich so vorstellen, wir machen diesen Dienst ja selber und wir kategorisieren die Daten in 3 Klassen. Es gibt einmal die großen Internet-Austauschknoten. Ich habe in der ersten Episode den DZIX angesprochen. Der DZIX organisiert das Firmendaten untereinander austauschen können. Wir schauen uns den Traffic immer sehr genau an. Zu den ganz großen, das ist die zweite Kategorie, haben wir direkte Leitungen. Das heißt, wir haben zu der Netflix eine direkte Leitung und von Netflix haben wir sogar Caching-Server bei uns im Netz stehen. Das heißt, alle Filme und Serien werden täglich auf diese Server geladen und wenn ein Kunde von uns eine Netflix-Serie oder einen Film schaut, dann kommt der Traffic direkt von den Servern. Das
Caching,
heißt, das kaufe ich gar nicht ein.
Wird zwischengespeichert. Heißt Zwischenspeicher nicht auszahlen.
Genau. Also das muss nicht, Netflix nicht mehr übertragen.
Dass du das Netflix-Geld auch noch bekommst.
Genau. Oder zum Beispiel zu einer Amazon haben wir direkte Leitungen hin.
Okay.
So, wo wir keine direkte Leitung haben, geht über die Austauschknoten. Also 80% haben wir direkt, 20%, von den anderen 20% haben wir 15% über die Austauschknoten und die letzten 5% müssen wir wirklich zukaufen. Das sind einfach dann Anbieter, die selber keine Inhalte anbieten. Also zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal eine Deutsche Telekom oder eine Vodafone, die ja im Endeffekt viele Endkunden hat. Und wenn jetzt ein Endkunde von dort mit einem Endkunden von uns was austauschen möchte, dann muss das beidseitig zugekauft werden.
Okay.
Und das sind diese 3 Kategorien. Und dann sind wir natürlich an mehreren Knotenpunkten vertreten. Wir sind einmal in Frankfurt in 2 Rechenzentren vertreten und wir sind in Zürich in einem Rechenzentrum und in Basel in einem Rechenzentrum. Und überall haben wir Koppelungen zu Facebook, zu Google, zu Amazon und zum Schweizer Austauschknoten, zum SwissX und zum DZIX in Deutschland.
Okay, das heißt, es gibt gar nicht so diese eine dicke Leitung, sondern einfach nur ganz viel Vernetzung innerhalb dieser Knotenpunkte.
Genau, es gibt ganz viel Vernetzung und wir bekommen dann jeden Tag einen Bericht, wo am meisten Traffic drüber lief, bei welchem Anbieter, auf welcher Leitung. Und wir haben einen Mitarbeiter, der liest morgens als allererstes diesen Bericht und entscheidet dann auch mal, dass man vielleicht was von Zürich nach Frankfurt legt. Und ich habe in der ersten Episode die Story erzählt mit dem Bayern-Spiel gegen Barcelona mit einem 2,5-fachen Traffic und dass die Jungs geschwitzt haben bei 20:45 und Anstoß. Ja, die waren in der ersten Halbzeit damit beschäftigt, die Hälfte des Traffics über Frankfurt und die andere Hälfte über Zürich laufen zu lassen. Und am nächsten Morgen hat das Telefon geklingelt von Amazon und hat gemeint, haben wir gesehen, habt ihr gut gemacht, wir legen euch eine dickere Leitung nach Frankfurt.
Oh,
ja. Okay. Und dann hat Amazon uns mit einer dickeren Zuleitung ausgestattet, weil sie gemerkt haben, dass ihre Dienste zu knapp waren.
Okay, das ist ja auch cool.
Ja.
Ihr nicht erwartet. Über welche Datenberge, Datenmengen sprechen wir denn so? Was ist denn ein Stiegeler-Tag in Terabyte?
Es gibt eine Faustformel, dass ein Kunde in der Spitze 2,5 Megabit pro Sekunde benötigt. Also alle Kunden kumuliert zusammen. Das heißt, momentan liegen wir noch so unter 100 Gig circa. Also 100 Gigabit pro Sekunde in der Spitze.
Aber immerhin 100 Gigabit pro Sekunde, das ist ja schon auch ein Wort, ne?
Ja. Also wir haben am Tag mehrere 100 Terabyte, die übertragen werden.
Okay, Wahnsinn. Zweite Frage aus der Community geht zu einem ganz anderen Thema. Da möchte jemand wissen, was ist deine Einschätzung zu Chatbots und speziell zu ChatGPT? Wird KI den Menschen ersetzen und wann ist es auch im Kundendienst von Stiegeler soweit?
Also ich denke, bis es der Kundendienst macht, dauert es noch etwas. Aber ich denke, dass KI sicher die Zukunft sein wird. Ich verfolge das sehr gespannt. Auch ich habe natürlich in den Medien verfolgt, dass ChatGPT Google in Alarmbereitschaft versetzt hat Und man kann einfach dran erkennen, dass ein Großer auch immer wieder bei einem sehr, sehr Kleinen stolpern kann. Und das halte ich für hochspannend. Da muss man einfach jeden Tag sich selber einen Spiegel vorhalten und aufpassen, dass es einem selber nicht passiert.
Okay. Hier sitzen noch zwei Menschen, die sich unterhalten. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Deswegen hört man auch die Atemgeräusche, das Räuspern oder auch den nächsten Kaffeeschluck. Aber setzt ihr...
Turing-Test.
Genau. Setzt ihr selbst auch schon Chatbots ein oder noch gar nicht?
Nein, wir haben noch gar keinen im Einsatz.
Okay. Allerdings, du hast es vorhin selber erläutert, 20.45 Uhr, das ist ja schon auch spät. Das heißt, ihr seid im Zweischichtbetrieb da unterwegs oder beginnt bei euch ein Techniker, weil er einfach so gerne Techniker ist, um 8 Uhr morgens und arbeitet dann, bis die Bayern Barcelona wieder 8-1 geschlagen haben?
Nein, bei uns ist es eigentlich so, dass wir Notdienst haben, NOC, was natürlich permanent das Netz überwacht, aber das wird natürlich alarmiert. Wenn die Technik selber feststellt, dass ein Ausfall da ist, wird eine SMS verschickt und an den Diensthabenden und der sorgt dann dafür, dass der Außendienst rausfährt und Fehler behebt.
Okay. Die nächste Frage haben wir eigentlich in Episode 1 schon beantwortet. Die heißt, was kommt nach Glasfaser? Einfach der blaue Akkuschrauber, der bläst die Kunststoffspaghetti wieder raus und dann kommt was Neues rein. Genau. Aber noch wissen wir nicht, was schneller sein soll als Licht. Haben wir schon erledigt. Ah ja, noch eine gute Frage von einer Frau, die daheim wohl einen wirklich schön stabilen 5G-Empfang hat. Sie fragt, braucht man überhaupt noch einen Festnetzanschluss und eine Glasfaserversorgung, wenn man 5G hat?
Spannende Frage. Ich beantworte immer so, ich war eingeladen von Nokia für einen Techniktag. Vormittag waren die Mobilfunker dran und die haben uns dann erzählt, was muss erreicht werden, damit man mit 5G 10 Gigabit übertragen kann. Also perfekte Sicht, alleine in der Funkzelle. Hardware hinter der Antenne hängen und, und. Ich bin kein Mobilfunker, ich habe nicht viel davon verstanden, aber ich wusste, okay, ich muss ein bisschen was machen. Dann gab es Kaffeepause, danach kamen die Festnetzjungs und die haben uns dann den Terabit-Stecker erklärt. Da sieht man einfach, Mobilfunk hängt dem Festnetz immer 10 Jahre hinterher. Und ich habe halt einfach im Mobilfunk immer eine Funkzelle oder ein Shared Medium und am Anfang ist es toll und wenn es alle tun, dann nicht mehr. Das ist einfach so.
Was ist ein Shared Medium? Das heißt,
man teilt sich viele
die Bandbreite oder was?
Genau, es teilen sich einfach viele die Bandbreite. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Es gibt ja gerade eine ganz neue Technologie von Elon Musk, von Starlink, dass man entsprechend die Antennen kaufen kann, dass man weltweit Internet aus dem All beziehen kann.
Genau.
So, ich habe mir die Antenne ziemlich als einer der ersten in Deutschland gekauft und war begeistert über die Bandbreite. Aber dieses System, sagt Starlink, ist ausgelegt für 1,5 Millionen Deutsche. Wenn das mehr machen, ist die Bandbreite unterirdisch, weil das können sie einfach nicht zur Verfügung stellen. Weil so wie ich es vorher mit dem WLAN erklärt habe, zu Hause ist auch da halt Funk, gewisse Frequenzen, da steht eine gewisse Bandbreite zur Verfügung, die kann ich nicht einfach erhöhen. Wir können immer nochmal eine Glasfaser irgendwo hinlegen und die Bandbreite erhöhen, das geht da nicht. Bei Funk bin ich da einfach eingeschränkt.
Ja, aber ich könnte ja auch theoretisch noch mehr Satelliten hochschicken.
Irgendwann ja, aber auch da
ein ganz neues Sternbild, das ist dann der große, nicht der große Wagen, der große Tesla, der sich dann leuchtend übers Firmament spannt.
Ja, aber wenn die alle die gleiche Frequenz benutzen, ist mir nicht geholfen. Die Frequenzen sind einfach endlich.
Okay. Du sprichst auf meine 4 in Physik an und ich stelle gerade wieder fest, dass ich da mal wieder 1A auf der falschen Spur war. Ist aber gar nicht so schlimm. Aber zurück zu diesem Thema 5G. Das heißt aber auch, dass dann irgendwann was das nächste G kommt.
Ja, also natürlich.
6G, 7G, 8G. Und was für Sprünge sind dann da noch möglich? Haben wir irgendwann auch Terabyte-Handys?
Terabit-Handys. Das wird die nächsten Jahre kontinuierlich weitergehen. Die Gs sind einfach nur Entwicklungszyklen im Mobilfunk. Und wir sehen es einfach anders. Wir stellen fest, dass dort, wo wir eine gute Handyabdeckung und gute 5G-Netze haben, steigen die Anzahl der Festnetzanschlüsse.
Wieso das?
Naja, weil die Leute anfangen zu konsumieren über ihr Handy. Und die wollen die Filme dann auch zu Hause schauen und in besserer Qualität schauen, auf dem Fernseher schauen und, und. Und die Handyverträge sind ja meistens noch datenvolumenabhängig.
Stimmt.
Ja, das ist einfach damit begründet, dass wenn alle voll ziehen würden, würden diese Frequenzen, diese Funkbänder einfach nicht mehr ausreichen für die Bandbreite.
Okay.
Und deshalb muss ich sie irgendwie begrenzen und das mache ich über Datenvolumen.
Gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen 5G und diesem Thema Glasfaserausbau und Glasfasernetzwerken oder ist das wirklich völlig unabhängig voneinander?
Nein, die 5G-Antennen benötigen einen Glasfaseranschluss, damit ich diese Datenmengen überhaupt abführen kann. Die alten Mobilfunkstandorte waren oft per Richtfunk angebunden, also von Standort zu Standort. Heutzutage geht man eigentlich an jeden Standort mit Glasfaser dran.
Richtfunk ist tot?
So gut wie ja.
Bis eben auf Starlink?
Ja gut, okay, aber das ist ein anderer Richtfunk.
Okay.
Das reicht nicht, um eine Mobilfunkantenne zu versorgen.
Wie kann man sich diese neuen Standards eines Tages vorstellen? Und brauchen wir denn einfach weitere Antennenstandorte oder ist es einfach nur eine andere Generation, so wie du jetzt sagtest?
Selbstverständlich braucht man für eine gute 5G-Abdeckung mehr Antennenstandorte. Und da kommen wir wieder ins Spiel mit unserer Glasfaser im ländlichen Raum. Die ganzen großen Mobilfunkanbieter sprechen natürlich mit uns und mieten bei uns Glasfaserstrecken an. Okay. Um einfach ihre Mobilfunkstandorte anzuschließen, weil, so wie ich in der ersten Folge gesagt habe, ich keinen Backbone nach Schonach legen kann, lohnt es sich auch nicht für einen Mobilfunker, seinen Backbone nach Schonach zu legen, sondern der fragt natürlich bei uns an, der den Backbone schon hat.
Okay. Und dann fahrt ihr einfach gemeinsam auf dieser Datenautobahn durch die Gegend.
Genau.
Okay. Wir haben ja vorhin auch schon so ein bisschen was dazu gehört, wie viele Gigabit ihr momentan schon pro Sekunde durch die Gegend schießt, aber lass uns doch mal so ein bisschen nach vorne schauen. 2025, was glaubst du, wo ihr dann liegen werdet von der Menge der Daten?
Beim Doppelten.
Also in 2 Jahren das Doppelte?
Ja, in 2 Jahren das Doppelte. So ist alles die Formel.
Das heißt, 27 wären wir dann bei, oder wir wären 25 bei 200 Gig, 27 bei 400, 29 bei 800 und 30 bei 1000.
Genau.
Und das macht die Technik, auch die Backbones, alles noch mit? Also sind wir dann noch so in der, ich sag mal, haben wir noch so viel Reserven?
Ja, die Reserven sind da. Die Entwicklung geht ja entsprechend weiter. Die Produkte gibt es auf dem Markt. Auch heute schon kann ich Produkte kaufen, die 200, 400, 800 Gigabit übertragen können. Das ist gar kein Problem.
Okay. Und wofür wird man diese Kapazitäten brauchen? Für ein noch höher auflösendes Fernsehen? Für noch mehr Streaming-Anbieter? Weil die Bayern werden ja nicht häufiger spielen als jetzt.
Nein, aber vielleicht ein Ultra HD.
Und das ist dann eben entsprechend doppelt so viel
Daten. Das ist entsprechend doppelt so viel Daten. In 4K, in 8K, die Fernseher werden größer. Man möchte es schärfer sehen, das Bild, weil man halt doch feststellt, dass ein Full-HD-Bild auf einem 65 Zoll oder 75 Zoll Fernseher halt unscharf rüberkommt, wenn man nicht gerade 5 Meter entfernt sitzt. Und das sind einfach ganz normale Anforderungen. Man, schauen wir uns an, was wir heute konsumieren. Wir haben alles, die Streaming-Anbieter für Musik zum Beispiel, ist vollkommen selbstverständlich geworden, dass irgendwo Musik mitläuft. Das sind alles Daten, die konsumiert werden. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich einen Anbieter sehe, wie zum Beispiel Facebook, wie weit oben der bei uns im Ranking vom Traffic, also Facebook ist Platz 3 jeden Tag an Traffic.
Und Meta meinst du?
Meta, Entschuldigung. Okay. Ja. Aber bei Meta ist ja nur Facebook und WhatsApp, weißt du, also nichts, was Massendaten hat, also nichts in 4K oder 8K Qualität, ja, sondern eigentlich kleine Videos, kleine Filmchen. Aber die Masse macht es einfach aus, dass man halt trotzdem ganz oben dabei sind.
Ja, aber halt viele Stunden Konsum letzten Endes.
Klar. Ne?
Wie viel ist das? 2, 2,5, 3 Stunden letzten Endes Instagram-Zeit ist ja gar nicht mehr so selten.
Genau. Und wir merken auch, dass wir bei Meta die Spitze so bei 19.30 Uhr haben, während der YouTuber eher bei 21.30 Uhr ins Bett geht.
Also erstmal checken, was es bei Instagram Neues gibt und dann die weiteren Geschichten bei YouTube anschauen.
Ja, oder halt die Altersgruppe.
Ach so.
Ja.
Ist YouTube älter als
Instagram? Ja, der YouTuber ist älter als der Instagram, TikTok.
Okay, nun gut. Ich lasse dich mal in Ruhe deinen Kaffee trinken und bereite mal die nächste Frage vor. Und zwar eine, die uns tatsächlich via Facebook erreicht hat. Das wollte ich vorhin schon einbringen. Das ist ja das, was die Jüngeren gar nicht mehr kennen. Ja, Facebook ist das, was es vor Instagram gab. Aber vielleicht weiß man es doch noch. Woran eigentlich, fragt hier der User, woran erkennt man in Sachen Internet-Service einen seriösen Anbieter? Und du darfst nicht sagen, der heißt halt Stiegeler. Das ist ja.
Das wäre eine einfache Antwort.
Ja, ja.
Naja, er verspricht nicht das Blaue vom Himmel. Also sprich überall ganz preiswerte Tarife mit einem Sternchentext, der 2 Kilometer lang ist, warum es wo, wie nicht zutrifft. Ich denke, damit fängt es einfach schon mal an. Hat eine klare Tarifstruktur ohne 25 Zusatzoptionen. Es fällt mir zum Beispiel sehr, sehr schwer, Internettarife zu vergleichen, obwohl ich vom Fach bin. Aber beim einen gibt es ja da noch einen Sprachkanal weniger und hier haben wir eine kleine Einschränkung, dort haben wir noch eine Einschränkung. Das ist einfach, was man sagt, einfach klare Tarifstruktur. Es muss ganz klar kommuniziert sein, wo ist es verfügbar, dass man halt, wenn man es bestellt, auch nicht das Blaue vom Himmel erlebt, dass es nicht verfügbar ist und auf einmal das Doppelte kostet.
Wie ist denn da die Quote? Seriöse Anbieter, nicht so seriöse Anbieter, ist das auch und ist das besser geworden die letzten Jahre? Weil es gab ja zwischenzeitlich echt so ein paar, wo man sagte, oh je, wenn man da jetzt Partner war, ist schwierig.
Ja, es ist deutlich besser geworden. Also ich habe ganz am Anfang mal gesagt, wenn wir mal unsere Anschlüsse über Drückerkolonnen verkaufen müssen, höre ich das Geschäft auf. Das müssen wir heute immer noch nicht über Drückerkolonnen verkaufen, das würde ich nach wie vor auch nicht gerne machen. Aber es ist deutlich besser geworden. Also die Wechselprozesse funktionieren Und es gibt natürlich auch mittlerweile Regelungen von der Bundesnetzagentur, wo man aufpassen muss, was man verspricht von der Bandbreite etc. Aber klar, es gibt halt Technologien, die liefern die Bandbreiten nicht und es gibt auch große Anbieter, denen ist das egal.
Dennoch ist es ja so, dass ihr in einem Bereich seid, wo der Wettbewerb nur so begrenzt funktioniert. Denn wenn ihr ein Netz baut, wird ja wohl kaum noch ein zweiter hingehen und auch ein Netz bauen. Also wenn ihr in Schonach seid, ist Schonach quasi euers. Seid ihr denn damit Monopolist?
Also alle Netze, die wir im Pachtbetrieb haben, ist es so, dass wir als Pächter Open Access, also einen freien Zugang für alle anbieten müssen. Und wenn ein anderer kommt, darf er gerne auf unser Netz mit drauf.
Also könnte ich theoretisch in eurem Netz auch Vodafone-Kunde, Telekom-Kunde oder was es sonst so gibt?
Genau. Das Problem ist halt, dass eine Vodafone und eine Telekom es momentan nicht möchten. Die haben mit uns keinen Kooperationsvertrag, weil sie nicht angefragt haben. Wenn die morgen anfragen, bekommen sie den. Das ist geregelt. Das ist Bedingung in der Ausschreibung. Und dann bekommen sie den. Wir haben jetzt einen kleineren Anbieter im Landkreis Waldshut, der zum Beispiel Open Access auf unserem Netz macht. Und da freuen wir uns auch sehr drüber. Weil auch wir feststellen als Netzbetreiber, dass wir mehr Kunden bekommen, wenn 2, 3 Anbieter da sind, wie wenn wir alleine sind. Es gibt immer einen, dem auch meine Nase mal nicht passt. Kann ich zwar nicht verstehen, aber ist so.
Naja, also jetzt wenn du mich nach der Nase, nein, das sage ich jetzt nicht so. Sonst braucht es einen neuen Moderator. Ich habe einen Freund bei einem Energieversorger, auch ein seriöser Laden, gar keine Frage, aber der sagt, ganz ehrlich, so wie der Staat ins Spiel kommt, wird es auch unlustig, weil die Bundesnetzagentur eben in Sachen Regulierung auch gern mal übertreibt. Wie siehst du das?
Sehe ich genauso. Also ich schäme mich teilweise, unsere Verträge dem Kunden rauszugeben, die einen riesen Stapel an Zusatzpapier dran haben, wo ich einfach sage, es ist nicht kundenfreundlich.
Ich meine, du hast ja eben selber gesagt, wenn jetzt der Sternchentext irgendwie 1 Kilometer lang ist, sollte man eigentlich gar nicht abschließen, aber dann dürfte ich ja keine Geldanlage, kein nix machen.
Ja, ich auch wenn ich ein Konto eröffne. Ich habe für meinen Sohn ein Konto eröffnet, dann musst du 100 DIN A4 Seiten unterschreiben. Also ich kann da eigentlich nur zuschreiben, ich habe es nicht verstanden, ich muss es halt unterschreiben. Und bei uns ist es auch so, es gibt eine Transparenzverordnung, dass wir jedem Tarif ein separates Datenblatt anhängen müssen, der auf dem Vertrag erwähnt wird. Das heißt, wenn ich im Vertrag 5 Optionen anbiete, habe ich 5 DIN A4 Seiten anhängen. Außerdem sind Papierverträge eigentlich gar nicht mehr zulässig. Weil es gibt eine neue Verordnung, ich muss dem Kunden eine Vertragszusammenfassung schicken, bevor er seine Willenserklärung erklärt hat. Wie will ich denn das machen? Das heißt, im Endeffekt muss ich ihm den Vertrag vorausfüllen, Vertragszusammenfassung drauflegen und ihm dann zeigen und sagen, wenn du so möchtest, kannst du unterschreiben. Aber ich kann ihm keinen Blankovertrag zuschicken und sage, füll ihn aus, unterschreib ihn und ich schicke dir dann die Vertragszusammenfassung zu. Das geht nicht mehr. Und das ist im ländlichen Raum überhaupt nicht gewünscht von den Kunden. Die schütteln über solche Aktionen den Kopf.
Ja, kann ich verstehen. Aber da ist auch kein Land in Sicht, oder?
Das wird
ja
nicht besser. Das wird nicht besser.
Gruseliger.
Ja, leider haben halt ein paar Juristen diesen Markt entdeckt und führen jedes Jahr neue Regeln ein. Okay. Bei den Banken sind sie durch, bei den Energieversorgern sind sie durch, jetzt kommt Telco dran.
Ich habe mal Wolfgang Schäuble gefragt, in dem Interview, damals war er noch Bundesfinanzminister, also schon ein paar Jahre her, bin gefragt, wie er denn seine Steuererklärung unterschreibt und ob er denn weiß, was er da angibt. Sagt der, gute Frage, junger Mann, also da war ich wirklich noch deutlich jünger als jetzt, deswegen sagt er noch junger Mann, gute Frage, um echt zu sein, ich schreibe immer drunter, ich habe diese Erklärung nach bestem Wissen und Gewissen abgegeben, aber ich weiß, dass mindestens ein Punkt falsch ist, weil es einfach Gesetze gibt, die sich gegenseitig widersprechen. Liebe Grüße, Ihr Bundesfinanzminister. Fand ich unglaublich ehrlich und offen, ja. Aber es zeigt so ein bisschen einfach auch diesen Wahnsinn, den wir haben. Und der ist ja, seitdem jetzt unser Freund Wolle nicht mehr Bundesfinanzminister ist, nicht besser geworden.
Ja, es ist leider Deutschland. Wir müssen halt jeden Fall extra geregelt haben.
Wir kommen mal zurück zum Thema Breitbandausbau und verlassen mal dieses vielleicht nicht so erfreuliche Thema mit der Regulierung. Und ich habe eine Frage hier bekommen und zwar heißt es, welche Rolle spielen eigentlich insgesamt die privaten Anbieter beim Netzausbau in Deutschland oder in Baden-Württemberg? Macht ihr nur so die kleinen letzten Flecken? Oder ist das wirklich ein wesentlicher Faktor neben den großen Playern, die jeder kennt?
Also die Breko, das ist einer der großen Branchenverbände im Telekommunikationsbereich in Deutschland, macht jedes Jahr eine Studie. Und die zeigt eigentlich immer, dass die Privaten mehr investieren zusammen wie die Deutsche Telekom. Also das ist schon ein sehr ordentlicher Part. Und es wäre auch nicht möglich, dass nur die Großen diesen Ausbau machen. Das würde nicht funktionieren. Dafür ist der Markt zu groß.
Okay, das heißt, die ganzen Kleinen
machen mehr als die Deutsche Telekom alleine.
Jetzt müsste man natürlich dazu wissen, was die Deutsche Telekom alleine macht, weil sonst kann man dem jetzt nicht so ganz folgen. Ja, weil wenn die jetzt zusammen nur 5% macht, würde die ja auch nur 5% machen und irgendwer macht die anderen 90%.
Nein.
So viel Mathe habe ich.
Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf. Ich glaube, die Telekom wird irgendwo bei 40-50% im deutschen Markt liegen. Also die macht schon viel.
Okay, also dann ist das zusammen wirklich die absolute Geschichte. Und ist das jetzt für den Steuerzahler gut oder schlecht, dass es so viele Netzebauer wie euch gibt?
Ich denke, dass es gut ist, weil Wettbewerb senkt natürlich irgendwo auch den Preis. Und in der ersten Folge habe ich gesagt, dass es Marktversagen geben muss, damit der Staat ausbauen darf und dass Zuschüsse beantragt werden können von Gemeinden. Heutzutage ist es aber so, die Backbone-Netze sind gebaut worden. Das heißt, Bandbreite liegt in jedem Ort da. Und jetzt liegt es natürlich auch an, teilweise an den Privaten zu sagen, ich baue hier das Netz selber aus, weil selber ausbauen geht dann. Und ich habe ja Bandbreite, ich muss nur noch verteilen. Und hier beginnt nun auch der Markt zu funktionieren, der halt vor 5 Jahren noch nicht funktioniert hat, weil ich nichts zu verteilen hatte.
Es ist ja aber auch immer eine Frage der Größe der Siedlung oder des jeweiligen Ortes. Also ich glaube, das ist einfach, wenn du einen Backbone hast und du hast 1000 Haushalte, ist die Rechnung wahrscheinlich relativ einfach. Wenn es 100 Haushalte sind, wird es schon schwerer. Bei 10 Haushalten wird es eventuell unmöglich. Wo ist jetzt die Grenze, ab der ihr sagt, okay, ab da ist es für uns auch wirtschaftlich?
Es kommt nicht auf die Anzahl der Haushalte drauf an. Es kommt darauf an, wie weit die Haushalte auseinander liegen. Also wie weit muss ich zwischen den einzelnen Haushalten bauen? Wenn das ein kompakter Ort ist, der halt nur 100 Häuser hat, ist es kein Unterschied zu einem kompakten Ort mit 2.500 oder 5.000 Einwohnern.
Aber wie groß sollte der kompakte Ort wenigstens sein?
Wie gesagt, das ist eigentlich egal. Wenn ich den Backbone da habe, wo ich günstig drankomme.
5 Häuser ist ja immer noch nur 5 Häuser.
Wenn die 5 Häuser einigermaßen eng zusammenliegen und ich kann sie günstiger an den Backbone anschließen, kann ich die auch ausbauen. Das ist nicht das Problem. Okay. Aber es sollten halt keine 5 Aussiedlerhöfe sein mit kilometerweit Strecke zwischendrin. Das funktioniert nicht. Mhm. Dann bin ich im Bereich, wo es nicht geht. Aber solange sie eng zusammenliegen, geht das gut.
Okay. Nun könnte man ja meinen, Internet sollte in Deutschland eigentlich genauso selbstverständlich sein wie Strom, Wasser, Müllabfuhr und all diese Commodities. Ich meine, ihr habt ja auch schon eine Verantwortung mit so einem Netz und den angeschlossenen Haushalten, dass das alles richtig funktioniert. Ja, also nicht nur für den jeweiligen Hausfrieden, also ich habe ja von den Teenagern in der ersten Folge schon gesprochen, wenn die kein Netz haben, ist die Hölle los, ja. Aber ihr könnt ja theoretisch auch in anderen Bereichen, für Firmen und so weiter und so fort, schlicht und ergreifend die Preise erhöhen, den Service verringern, und dann habe ich als Kunde im Grunde schlechte Karten. Oder ist das durch dieses Thema Open Access eigentlich ausgeschlossen?
Naja, fangen wir mal vorne an. Es soll so selbstverständlich sein wie Wasser und Strom. Wir stellen aber immer wieder fest, dass für Wasser und Strom man bereit ist, für den Hausanschluss und die Erschließung eines Grundstückes ein Vielfaches zu bezahlen wie für Bandbreite. Ich erinnere mich an eine Szene in einem größeren Industriebetrieb, wo ich von unserer Systemhaustätigkeit noch war und die beraten habe, und dann haben sie sich echauffiert darüber, dass ein großer Anbieter ihnen 90.000 Euro für einen Glasfaseranschluss abnimmt. Ja, und ich habe aus dem Fenster geschaut und habe da gesehen, sie haben eine neue Trafostation gebaut. Meine hat die Trafostation gekostet? Oh, lieber teuer, 400.000 Euro. Da seht ihr, für Strom gibt das aus. Aber ihr könnt euer Geschäft ohne Bandbreite nicht machen, also müsst ihr es halt auch da investieren. Eine LKW-Rampe kostet auch Geld.
Klar.
Und der Breitbandanschluss soll 50 Euro kosten und keine Einmalinvest? Das geht nicht. Das ist kein Selbstbedienungsladen. Und das muss man sich einfach verinnerlichen. Und wenn ich halt einen Aussiedlerhof habe, dann habe ich da auch mal eine horrende Summe bezahlt, dass er ans Wassernetz angeschlossen wird.
Oder ich habe eine Kleinkläranlage. Das geht ja auch. Nur das kann ich halt im Internetbereich nicht machen.
Ja, doch, es gäbe ja auch Starlink. Es gäbe ja auch das Satelliteninternet für Abgelegene.
Ist dieses Satelliteninternet für euch eigentlich auf Sicht auch eine Option? Also wird es irgendwann auch eine eigene Stiegeler-Internet-Satellitenflotte geben?
Nein, das ist ein Nischenprodukt von einem Anbieter. Und der wird seine Nische finden, weil das Produkt eigentlich ganz gut funktioniert, aber es funktioniert halt nur für wenige. Wie vorher erwähnt, wegen den fehlenden Frequenzen oder begrenzten Frequenzbändern, die es einfach gibt. Das ist eine Nische, aber für abgelegene Höfe funktioniert das. Und du hast jetzt die Kläranlage angesprochen. Ne? Wenn ich halt eine eigene Kläranlage habe und kein Frischwasser, dann muss ich mich halt auch ein bisschen einschränken, bin nicht ganz so flexibel, und das Gleiche ist da halt auch der Fall.
Ich stelle mir gerade dieses Einschränken bei der Kläranlage recht bildlich vor, ja, aber das
führt vielleicht dann damit an, dass du Wasser halt abkochen musst und nicht aus dem Hahn trinken darfst. solche Sachen.
Wenn du keinen Frischwasseranschluss hast, ja, ja. Klar. Ja, außer du wohnst halt in Bad Petersdal, wo es überall nur Mineralwasser gibt.
Genau. Aber
das wäre auch wieder ein anderes Thema. Eine Frage habe ich hier noch, Community-Frage. Wenn man jetzt von einem Anbieter zum anderen wechselt, zum Beispiel von Anbieter XY zu euch, kann man dann die Rufnummer mitnehmen?
Selbstverständlich. Aber man muss aufpassen, wir müssen die Kündigung aussprechen. Das heißt, der Kunde macht mit uns einen neuen Vertrag, dann sprechen wir die Kündigung bei seinem alten Anbieter aus. Der alte Anbieter teilt uns damit, wann die Rufnummer rübergeht und an dem Tag wann die Rufnummer zu uns und wir können den Kunden versorgen.
Okay,
cool. Also nicht selber kündigen, gerade im ländlichen Raum mit dreistelligen Nummern, das wird schwierig.
Okay, verstanden. Ich habe noch ein Thema, das ich gerne ansprechen würde, und zwar, du fährst ja ständig nach Frankfurt, haben wir gehört, auch in der ersten Folge, Stichwort DCX. Ist das jetzt der einzige Grund, dass du diese Schränke, diese Riesenswitches gerne anschaust, oder machst du da auch irgendwas Produktives?
Ja, mein Sohn zeigt mittlerweile auf die Netzwerkdose zu Hause und sagt Frankfurt.
Wie alt ist dein Sohn?
4 Jahre alt. Okay. Ich glaube, aber Frankfurt ist für ihn auch ein großer Spielzeugladen, weil Papa bringt da immer was mit.
Ah.
Nein, Frankfurt ist für Internet und Telekommunikation einfach der zentrale Punkt. Wenn man mit irgendeiner Firma irgendwo koppeln möchte, dann ist das immer in Frankfurt.
Aber warum musst du dafür physisch hin? Kann nicht irgendein Techniker das koppeln?
Ja, wir haben noch viele Lieferanten dort. Ich fahre gerne in die Rechenzentren. Ich mache das gerne noch selber. Ich habe vorher gesagt, ich habe sehr wenig Zeit noch, mich um Technik zu kümmern. Und manchmal muss man einfach am Ball bleiben als Inhaber. Muss er seine Spielwiese haben. Wenn ich in Frankfurt ins Rechenzentrum reinlaufe und ich sehe, neben uns ist Anbieter XY, dann überlege ich mir, oh, super, kann ich koppeln. Wenn ich einen Techniker hinschicke, der läuft da rein, macht, was er machen muss und fährt nach Hause. Der erzählt mir nicht, dass Anbieter XY jetzt neben uns im Schrank ist. Sowas zum Beispiel.
Okay. Und dieses Danebenstehen heißt halt einfach dann auch wirklich koppeln, das heißt ein Kabel rüberlegen, die Verbindungen so kurz wie möglich machen, oder wie muss ich mir das technisch vorstellen?
Also technisch läuft es so ab, dass in diesen Rechenzentren gibt es sogenannte Meet-Me-Räume. Das heißt, wir mieten vom Rechenzentrumsanbieter einfach eine gewisse Anzahl an Kabeln vom Meet-Me-Raum zu uns. Der andere macht das auch. Und dann beantragen wir einfach einen Patch zwischen uns. Das nennt man Cross-Connect.
Okay.
Das heißt, der Rechenzentrumsanbieter geht einfach hin und patcht dann Stiegeler zu Netflix.
Also eine Abkürzung im Grunde.
Genau. Und dafür kriegt er halt dann jeden Monat sein Geld. 150 Euro pro Patch. Und wir stecken dann unsere aktive Technik oben auf unserem Port, bei uns im Schrank. Und das Gleiche macht Netflix auf seiner Seite. Und dann funktioniert das zwischendrin.
Okay.
Also man wirft da nicht wirklich ein Kabel physisch rüber.
Weil es gibt ja jetzt nicht irgendwelche so Art Vorfahrtsregeln auf Datenautobahnen, oder? Es ist ja im Grunde alles letzten Endes relativ chaotisch.
Ja, es hat jeder das gleiche Recht. Also wir bevorzugen jetzt keinen Traffic bei uns im Netz. Das ist nicht gestattet.
Okay.
Das heißt, eine Netflix, eine Amazon, wie sie alle heißen, haben alle die gleichen Vorfahrtsregeln, werden alle genau gleich behandelt. Wenn es mal zu Engpässen kommt, also sprich, ich habe vorher die Story erzählt, dass Amazon unsere neue Zuleitung gelegt hat. Klar, das kann natürlich sein, wenn die Zuleitung zu einer Amazon voll ist, weil wir zu viel Traffic haben, dann wirkt das natürlich so, als würden wir eine Netflix oder andere Anbieter bevorzugen. Aber das ist nicht der Fall, das ist einfach nur der Port zu klein.
Wir sprechen jetzt immer über diese großen, seriösen Anbieter, Amazon, Meta und so weiter und so fort. Nun ist ja auch, so habe ich zumindest gelesen, es so, dass ein großer Teil des Traffics im Internet auch mit eher so etwas anrüchigen Seiten unterwegs ist. Ja, irgendwelche Porno-Anbieter und ich weiß nicht was alles. Ich will dir jetzt keinen Namen nennen, aber müsst ihr mit denen dann auch solche Abkommen schließen? Und wie läuft das dann? Oder sind das einfach auch im Grunde hinter den Kulissen total seriöse Anbieter?
Also wir sehen es nicht, wo diese Seiten genau liegen. Es ist natürlich so, ich sehe erstmal nicht, was unsere Kunden surfen.
Das ist schon mal beruhigend.
Ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Wir können
das
immer,
will man ja auch gar nicht.
Wir können immer nur, das wäre sehr viel zu dokumentieren, wir können immer nur beauskunften, wenn ein Verstoß gemacht worden ist, eine Ermittlungsbehörde auf uns zukommt, dann können wir sagen, ja, zu dieser Zeitpunkt hatte diese Adresse, was ihr uns genannt habt, Kunde XY.
Das können wir. Aber es gibt ja auch ganz, ganz, ganz legale Anbieter dazu. Also muss ja jetzt gar nichts irgendwie Verbotenes sein.
Ich will
jetzt
gar nicht ins Datum gehen, aber wir sehen nur den Traffic, zu welchem Anbieter er geht.
Okay.
Im Internet sind es sogenannte autonome Systeme.
Ja.
Da werden einfach mehrere Netze zu einem gebündelt, da gibt es verschiedene Anbieter. Google, Meta, Netflix, Amazon und so weiter.
Und die du jetzt nicht nennen möchtest.
Ja, und es gibt natürlich auch große Content Delivery Networks. Das sind einfach Netze, die gängige Webseiten zwischenspeichern. Naja, in Deutschland eine der beliebtesten Seiten ist bild.de. Zum Beispiel so eine Webseite hat nicht einen Webserver dastehen, wo die Bild.de-Webseite drauf liegt, sondern die wird zu verschiedenen Anbietern übertragen, dort zwischengespeichert, dass man einfach den next besseren Caching-Server bekommt, dass die Seite möglichst schnell kommt. Und diese großen Anbieter haben da ganz viele verschiedene Webseiten mit drauf. Also ein großer Content-Delivery-Network-Anbieter ist zum Beispiel Akamai.
Gut, lass uns mal vielleicht so ein bisschen auch in diese Zukunft des Internets reinschauen. Das ist eine Frage, die auch aus der Community gekommen ist. Stichwort Metaverse oder offener gesagt, was ist für dich die Zukunft des Internets? Wie sieht die aus?
Oh, ich bin da sehr konservativ, gebe ich zu. Ich glaube, dass ich schon im Alter bin, wo ich sage, wo ich mit dem, was ich aktuell nutze, sehr zufrieden bin. Die Jugend mit TikTok und anderen Diensten ist natürlich da ganz anders unterwegs.
Ja, aber ist für dich das TikTok schon Teil des Metaverse? Nein.
Nein. Also ich sehe das Metaverse noch nicht so wirklich. Also das wird sicherlich kommen, aber wir haben momentan die Hardware noch nicht dafür.
Okay, und wie steht es mit Themen wie Deep Web und Darknet und solchen Sachen?
Das ist sicherlich vorhanden, kann man nichts gegen tun. Ich sehe natürlich, wie oft auch Ermittlungsbehörden bei uns um Unterstützung bitten.
Das dürftest du uns ja auch verraten. Ich meine, wir sind ja völlig unter uns. Ja, ein paar tausend Leute hören zu, aber wie oft stehen die bei euch vor der Tür?
Oh, so einmal wöchentlich.
Echt?
Mhm. Einmal wöchentlich, wo wir Auskunftsanfrage bekommen, wer hat und zu welchem Zeitpunkt welche IP-Adresse gehabt.
Aber die schicken die Auskunftsanfrage schon noch per E-Mail oder klingeln die echt und dann stehen ja die zwei Schutzleute?
Nee, die schicken sie per E-Mail, die kommt auch verschlüsselt, da gibt es eine genaue Vorschrift, wie die abgearbeitet werden muss, damit die datenschutzrechtlich 100%ig in Ordnung ist. Also okay. Die haben mit Wochen einen Schlüssel ausgetauscht und es wird alles verschlüsselt, da geht nichts einfach so rein. Also da kommt kein Fax oder so, keine Sorge.
Habt ihr einen Fax?
Theoretisch, ja, wir haben noch eins.
Das hat jetzt aber wehgetan, das zuzugeben, oder?
Ne, wir müssen noch eins haben. Wir schicken keins mehr raus, aber wir können noch einen Fax empfangen, ja. Aber wir haben kein physisches mehr. Also ein Faxgerät steht nicht mehr rum irgendwo.
Ist dann ein Wandler zu einer E-Mail oder sowas.
Genau.
Ne? Okay.
Wenn uns noch einer einen Fax schickt, geht halt eine E-Mail rein.
Eine letzte Frage habe ich noch, auch aus der Community. Da will jemand wissen, welche Ziele hast du eigentlich noch? Fiese Frage, weil es klingt, als wärst du schon 70 oder so. Sondern nach dem Motto, möchtest du noch mal ein Land auf dieser Welt sehen? Wenn ja, welches? Aber egal, ich frage es trotzdem. Was sind deine Ziele?
Ich habe ein sehr einfaches Ziel noch. Ich würde gerne mal eine Atlantiküberfahrt machen, alleine.
Also segelnd? Oder?
Nee. Oder einfach nur auf einem Schiff. Kann auch eine Kreuzfahrt sein. Ich möchte einfach mal...
Ja, aber du sagst alleine.
Also ja, alleine. Deshalb, für mich alleine. Weil ich sage, ich möchte mal ohne Handy sein. Ich möchte einfach nur mal Zeit für mich haben, eine Woche lang.
Du denkst daran, wie teuer das Internet auf der AIDA ist. Wahrscheinlich deswegen.
Ja, genau, daran denke ich. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich möchte eine Atlantiküberfahrt machen. Dann hat sie gesagt, das kannst du alleine machen. Dann sage ich, das war auch mein Plan.
Also sie darf auch nicht mit und sie weiß das.
Sie weiß das, ja. Ich habe gesagt, ich möchte mal eine Woche ohne Telefon, Internet, sonst was sein. Einfach nur für mich. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder mache ich eine Atlantiküberfahrt oder ich gehe ins Kloster. In letzterem sehe ich mich nicht.
Ich glaube tatsächlich, dass auf der Atlantiküberfahrt je nach Anbieter das Essen auf jeden Fall sehr viel besser sein sollte als im Kloster.
Das sehe ich auch so.
Wobei ich dir aus Erfahrung sagen kann, auf einem Kreuzfahrtschiff ist man nie ganz allein. Also dann bräuchtest du wirklich eher den Einhandsegler oder sowas, ja, weil die Dinger sind ganz schön voll.
Ja, aber man kann trotzdem die Zeit für sich mal einteilen und ist nicht vom Handy getrieben oder von Messengern und.
Alles klar. Das kann ich gut verstehen, dass man, wenn man so vielen Menschen letztens den Zugang zum Internet ermöglicht, dann auch einfach mal sagt, jetzt reicht's mir mal. Das ist übrigens unser Stichwort, jetzt reicht's mir mal, denn wir sind am Ende unserer zweiten Episode angekommen. Ich würde sagen, für heute war das mal wieder genug Neuland. Ja, mir hat tatsächlicherweise nach dem Deep Dive zum Technikthema zum Einstieg schon der Kopf ein bisschen geraucht. Ich danke euch da draußen fürs Streamen, fürs Zuhören, fürs mit dabei sein. Wir freuen uns jetzt schon auf eure Likes, auf eure Kommentare über die sozialen Medien und auf eure Abos. Gute Zeit und auf bald. Liebe Grüße.
Dankeschön.